Willkommen zu einer neuen Reflexionsfolge. Heute haben wir uns eine Predigt vorgenommen. Und anhand dieser Predigt fragen wir uns eine Frage, die vielleicht auch ein bisschen spicy klingt. Aber wir meinen sie ehrlich. Und zwar, braucht die Predigt eigentlich eine Exegese? Oder reicht's eigentlich vielleicht auch nur, wenn man ein gutes Thema hat? Und dazu fällen einem irgendwie auch ein paar Bibelstellen ein und dann verbindet man das miteinander und zack, fertig ist die Predigt. Also brauchen wir wirklich so eine ausführliche Exegese? Das fragen wir uns heute. Und wir, das bedeutet Sarah und ich.
Schönen Tag euch.
Patrick Todieras, Direktor des Instituts zur Erforschung von Mission und Kirche und Leiter des Werks für Evangelisation und Gemeindeaufbau in der österreichischen Kirche.
Hallo.
Und Michael Herbst, emeritierter Professor für praktische Theologie und Senior Advisor am schon erwähnten Institut.
Hallo, schönen Tag zusammen.
Ich freue mich auf die Folge mit euch und ich würde vorschlagen, wir tauchen zum Anfang gemeinsam in die Predigt ein, die wir heute ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen wollen. Und zwar ist sie von Patrick zur Bibelstelle Johannes 18, 28 bis 19, 5.
Ja, denn heute nehmen wir uns nur eine Predigt vor. Und Patrick, in dieser Predigt von dir steigst du mit dem Bild des Schiedsrichters ein, zeichnest ein Bild von Pilatus als Figur unter Druck, die nicht ausgebuht werden will und legst dann den Schwerpunkt stark auf den Wahrheitsbegriff. Von dort gehst du in Richtung Treue und existenzielle Wahrheit. Und schließlich arbeitest du heraus, wie wichtig es ist, aus dieser neuen Wahrheit, die Christus verkündigt, geboren zu sein. Unsere Frage heute ist nicht, ob das theologisch alles stimmt. Wir wollen auch keinen systematisch-theologischen Diskurs über den von dir gezeichneten Wahrheitsbegriff führen, sondern wir wollen verstehen, arbeitest du dezidiert exegetisch in deiner Predigtvorbereitung? Und wie kommst du zu einem zufriedenstellenden Ergebnis?
Genau, nimm uns mal mit rein. Ganz praktisch, was bedeutet für dich exegetische Predigtvorbereitung? Gibt es da immer wieder dieselben Schritte? Wie machst du das? Machst du das immer wieder am selben Ort? Liest du den Text einfach mehrmals? Markierst du Spannungen? Nimm uns einfach mal mit rein. Wie startest du eigentlich, wenn du so einen Predigttext vorgesetzt bekommst?
Das ist ein spannender Prozess tatsächlich, der zunächst mal bei mir mit meinen persönlichen Interessen beginnt. Also Exegese aus persönlichen Interessen und persönlichen Zugang. Und da muss ich immer auch zugeben, ich habe immer auch ein starkes historisches Interesse an dem Thema. Das heißt, jetzt im Exegetischen übertragen, wäre das alles so Sitz im Leben, genau worin oder wo hinein spricht dieser Text. Das ist das eine. Das andere ist, was mich persönlich auch oft reizt und was ich auch oft mache, ist, ich schaue mir den Text als Literatur an und versuche zu verstehen, was ist wie konzipiert, warum werden diese Worte verwendet, welche Abfolge ist da, welche Argumentationsstruktur, und das alles sind eigentlich schon Stichworte, die auf eine stark synchrone Analyse hinweisen. Also sehr stark, das ist jetzt da und das schaut man an. Das ist ja bei dem einen Text auch deutlich geworden mit dem Wahrheitsbegriff. Das ist ein bisschen diese eine Vorliebe. Und das andere ist, dass ich doch einen langen Anlauf genommen habe, um Besonderheit des Textes im historischen Kontext zu zeichnen. Genau, so einfach mal, wie es mir bei dem einen Text ging. Und für mich hat tatsächlich Exegese auch immer so eine Spitze mit der Frage von, wo lerne ich hier etwas Neues? Wo gibt es hier auch einen Widerspruch zu dem, was ich gewohnt bin, gehört zu haben über diesen Text oder zu dem, was ich schon mal gepredigt habe? Deswegen, wer seriöse Exegese betreibt, der kann nicht bei dem stehen bleiben, was er vor 10 Jahren herausgefunden hat, weil sich auch das Verständnis der Exegese und auch alles das, was man auch entdeckt an einem Text, auch immer wieder, also diese Tiefenschärfe ergibt sich immer wieder neu. Soweit mal, erster halber Gedanke.
Wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf, auch noch mit dem, weil du betont hast, dass die Exegese vor allem aus persönlichem Interesse heraus du machst, könnte man dann sagen, ja, wenn man ein persönliches Interesse hat, kann man das gern machen. Wenn nicht, dann kann man es auch lassen.
Danke für diese spitze Formulierung, Sarah, so meine ich nicht. Ich hätte es jetzt mal so formuliert, dass der Ansatzpunkt in der Exegese, die absolut notwendig ist für jede Predigt, ist bei mir mal so dieses persönliche Intuitive. Ich würde tatsächlich davor warnen, die Exegese ganz außen vor zu lassen, weil dann fehlt einfach die Tiefenschärfe. Exegese hat was mit Durchdringung des Textes zu tun, der auch, wie soll ich sagen, für ein für die Hörschule der Predigten wichtig ist, der Prediger und Predigerinnen. Das heißt, man trainiert sich auch etwas handwerklich an, was notwendig ist, um dann das rhetorisch und homiletisch und wie auch immer noch verpacken zu können. Und das merkt man relativ schnell in einer Predigt, wenn die Tiefe fehlt. Nämlich, wenn es nur von einem Slogan zum anderen geht und man dann nicht mehr merkt, okay, was ist die Tiefenstruktur dessen?
Dankeschön. Wenn wir jetzt speziell nochmal die Predigt anschauen von dir zu Johannes 18, das ist ein hochdramatischer Text. Pilatus geht irgendwie hinein und hinaus, die Szene kippt dann mehrfach, Ironie liegt in der Luft. Hast du diese Dramaturgie bewusst narrativ analysiert oder arbeitest du stärker mit Leitbegriffen, wie hier jetzt die Wahrheit? Pflegst du die dann direkt im Wörterbuch oder im Lexikon nach? Also du deutest dann Wahrheit stark in Richtung Treue ja in dieser Predigt. War das eine exegetische Entdeckung von dir selbst oder wie kommt man auf diese schöne Erkenntnis?
Also es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass es meine Erkenntnis ist, denn wir alle sind immer nur Zwerge auf Schultern von Riesen, gerade in der Exegese. Aber dass sich einem etwas erschließt und man selber Lust bekommt, einem Gedankengang auch durch eine exegetische so eine Neuerung nachzugehen, ist, glaube ich, etwas, was relativ wichtig ist, um so einen Eros in der Exegese zu haben für die Predigt. Weil da geht es ja nicht nur um ein staubtrockenes, jetzt finde ich irgendein Komma und das verändert irgendwie die grammatikalische Struktur, sondern da öffnet sich auch ein neuer Deutungsraum, einen Bedeutungsraum. Genau, hier, du hast das, Sari, schon ein bisschen angedeutet, gibt es ja verschiedene sagen wir, Stufen oder verschiedene Abschnitte in der Predigt. Vielleicht jetzt im Nachhinein, wenn ich es mal höre, wollte ich ein wenig zu viel, aber das ist vielleicht öfter mal bei Predigten so, wenn man sich den mal anhört, dass man sagt, boah, weil ich ja doch mit der Umwelt des Neuen Testaments und dem Setting des Textes, das nimmt ja in der Predigt doch nochmal viel Platz ein. Warum jetzt diese ganzen Seitenhiebe, diese rhetorischen, da überhaupt, also welchen Anklang die eigentlich bringen wollen. Und dann eben auf die Wahrheit. Und dann hatte ich es tatsächlich auch noch so was wie einen evangelistischen Impetus, nämlich zu fragen, was heißt denn die Wahrheit für dich? Also ja, wenn jetzt die Kritik hagelt, unter anderem jetzt in 2 Minuten dann von Michael dir, dass ich zu viel wollte, dann würde ich auf jeden Fall ja sagen. Vielleicht auch exegetisch ein bisschen zu viel wollte, weil es, das ist immer so eine Gefahr, wenn die Exegese zu stark sichtbar wird, auch in der Predigt, dass man so Seitenspuren hat und so Seitenerkenntnisse und da mal ein Faktum und dort mal ein Faktum und dass man sich nicht verliert in diesen Seitenspuren, ist eine rhetorische Aufgabe in einer Predigt. Also Exegese darf durchklingen in der Predigt, aber man darf sie nicht verlieren.
Patrick, ging mir überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil. Ich finde an dieser Predigt wirklich faszinierend, wie sie so den Reichtum sozialgeschichtlicher Exegese nutzt am Anfang. Ich werde richtig hineingenommen von dir in die Szene. Die wird nicht abstrakt irgendwie kurz abgehandelt, sondern ich werde in den historischen Raum eingeladen und der wird plötzlich ganz bunt und farbig und lebendig. Und das, finde ich, ist ein Ertrag, wenn ich mir da Mühe gebe, mich mit historischem Interesse da auch hineinzuknien. Und genauso in der zweiten Hälfte der Predigt finde ich nicht, dass du zu viel willst, weil du dann eben eher synchron diesen Wahrheitsbegriff ausleuchtest. Und auch das bringt dem Hörer und der Hörerin so viel Überraschendes und Neues und Farbiges, dass mir jedenfalls beim Hören nie langweilig geworden ist. Also von daher, nee, ich glaube nicht, dass zu viel ist. In dieser Predigt nicht.
Nicht in dieser Predigt. Ich habe mich da mal gleich mit rein, aber ich fand auch wirklich den Schwerpunkt echt gut gesetzt. Ich finde, es hat es auch gut getroffen, das so rausgearbeitet, was man vielleicht auch als zentral beschreiben könnte in dem Text. Kannst du uns da nochmal mit reinnehmen? Ich weiß nicht, ob du es überhaupt für dich selber umschreiben kannst, aber wie passiert es bei dir, dass du dich dann für irgendwas entscheidest? Also für diesen Weg gehe ich und den anderen nicht, weil ich finde, man sagt es manchmal so leicht daher, ja, dann guckt man halt, welchen Weg man jetzt nachverfolgt und die anderen lässt man halt liegen. Aber manchmal ist es doch gar nicht so einfach, welchen Weg verfolge ich jetzt weiter? Und du hast vorhin auch schon so ein bisschen davon gesprochen, wie ist es auch mal ein anderer Weg? Also, dass ich nicht immer wieder den ausgetretenen Pfad langlaufe, den ich sowieso immer nachlaufe, sondern wie entsolidarisiere ich mich vielleicht mal von dem Text oder wie von meinem Vorverständnis? Kannst du uns da mit reinnehmen, wie dir das gelingt?
Ich würde das unterstützen mit dem Stichwort entsolidarisieren oder ein bisschen Distanz reinbringen. Ich würde nicht sagen zum Text, sondern zum Vorverständnis. Wir alle denken, also wir sagen, wir bauen immer auf unseren Vorverständnissen auf. Und da hilft es, zum Beispiel die Exegese in diesen Mehrklang der Predigtvorbereitung reinzubringen, in den Mehrklang der persönlichen Betroffenheit, aber auch des homiletischen Anspruchs Oder vielleicht sage ich einfach, hey, ich möchte mal rhetorisch was Neues machen nächsten Sonntag und ich schaue, ob es von der Exegese hier einen Impuls gibt. Oder ich frage vom Kasus des Sonntags her, gibt es hier eine Spur, die sich mir aufdrängt, weil der Sonntag oder die Gemeinde oder der Anlass das jetzt, wie soll ich sagen, hervorspülen will. Und so ist die Exegese ja nicht wie soll ich sagen, die einzige, die die Richtung vorgibt, sondern ist im Zusammenspiel der verschiedenen Elemente, kommt dann eine neue Spur oder vielleicht auch gar nicht so eine neue, so eine andere Schlagseite rein. Und ein Element, was für mich immer extrem wichtig ist, ist, ich will irgendwie überrascht werden selbst. Also das ist in der Beschäftigung mit biblischen Texten für mich immer wichtig. Wo zeigt sich hier für mich etwas Neues? Wo kann sich hier auch ein neues Verstehen für die Gemeinde zeigen? Wo, genau, Überraschung, Neugierde, also so dieses Prickeln ist für mich in der Exegese relativ wichtig. Das ist das, was du auch mit dem Stichwort Überraschung gesagt hast, Michael, genau.
Das heißt, diesem Prickeln nachzugehen und dann zu schauen, ist auch so ein bisschen ein Prüfstein für dich, zu überlegen, was nehme ich jetzt mit in die Predigt rein oder in welche Richtung könnte es gehen?
Ja, also das, was alle Prediger und Predigerinnen erleben, ist, dass wenn man eine ausführliche Exegese macht, man dann maximal 10% mitnimmt. In den, deswegen ist immer so ein bisschen die Frage nach dem, also was ist dann der Ertrag? Ist der Ertrag, dass man auch geschult ist jetzt mit dem Text, dass man auch handwerklich etwas erarbeitet hat? Und ich würde aber immer davor warnen zu sagen, ich mache jetzt nur das Knappste und Notwendigste, damit ich halt einen halben Gedanken habe für die Predigt, sondern umso tiefer und breiter etwas ist, das ist natürlich auch eine Frage der Leistbarkeit, umso mehr merkt man, dass der Predigt auch an und ab, dass da ein breites Fundament ist, dass da nicht nur ein kleines Bächlein ist, was da irgendwo rinnt, sondern dass da ein Fluss ist, der in eine Richtung geht und jetzt reden wir heute nur über diesen Teil.
Aber jetzt die konkrete Entscheidung zu treffen, was dieser kleine Fluss ist und was ich eben dann mit in den Predigttext hinein, also wirklich in die Predigt hineinnehme und was nicht, gibt es da irgendwie noch einen Anhaltspunkt von dir, den du mitgeben kannst?
Also ich habe eben eigene Vorlieben. Also so eigene Vorlieben sind so das Stichwort der Sprachspiele. Also welche Worte werden verwendet? Wie ist der Text arrangiert? Das lässt sich relativ schnell analysieren. Und hier gibt es relativ schnell Erkenntniswerte. Wo steht der Text drinnen verbunden, sodass man der Gemeinde ans Herz legt, dass das jetzt nicht nur eine isolierte Wahrheit ist, sondern das auf etwas Größeres hinweist mit den Vorgeschichten, mit der ganzen Dynamik der biblischen Erzählung. Das sind so Dinge, wo ich intuitiv dazugreife und man schnell, schnell auch Anführungszeichen einen Erfolg haben kann oder etwas sichtbar werden kann. Genau, was ich zum Beispiel ganz, ganz selten mache, weil ich habe tatsächlich nochmal nachgelesen, Michael, in eurem Buch Evangelium kommunizieren, da gibt es ja das Kapitelchen über Exegese, das ist, glaube ich, der erste Punkt, Textabschnitt nochmal prüfen. Also ist die Perikope, die einem vorgeschlagen wird, ist ja bei euch ein prominenter Hinweis, den habe ich so auch noch nie in anderen Lehrbüchern oft gelesen, prüfen, ob das einen Sinn macht. Das, glaube ich, habe ich überhaupt, also ganz selten gemacht. Ich möchte es nicht sagen, noch nie gemacht, aber das wäre mir jetzt gar nicht so als einer meiner ersten Herangehensweisen eingefallen.
Nimmst, was du kriegst.
Ich weiß ja nicht, aber Michael, müsste ich dich jetzt fragen, warum ist das bei euch an erster Stelle? Weil an erster Stelle heißt, dass eine gewisse Prominenz hat, zu prüfen, ob das, was einem angeboten ist, überhaupt das auszulegende Wort ist.
Ja, weil das sind natürlich extrem kluge Menschen, die Perikopen vor ein paar Jahren ja auch nochmal neu festgelegt haben. Aber manchmal merkt man auch, dass sie ein paar theologische Entscheidungen in die Auswahl der Perikope schon hineinpacken. Und dann fehlt am Ende der Perikope ein Vers, der aber eigentlich im biblischen Zusammenhang noch dazugehört. Und man überlegt sich, warum haben sie den weggelassen? Und besonders witzig finde ich immer Perikopen, die so heißen Kapitel 19, Vers 1 bis 3, 5a, 7b, 9 bis 14. Das erweckt in mir einen Verdachtsmodus. Es kann ja sein, dass das ganz lieb gemeint ist, dass der Text nicht zu lang wird für die hörende Gemeinde. Aber es kann auch sein, dass da ein paar Ärgerlichkeiten drin stecken. Und da ist meine Grundhaltung, die halte ich der Gemeinde nicht vor, sondern mit ihr zusammen muss ich auch ärgerliche Stellen bearbeiten. Sonst werden Christinnen und Christen keine mündigen Bibelleser, wenn ich ihnen immer so das vorenthalte, was vielleicht schwierig ist. Und das passiert manchmal in der Perikopenauswahl. Und deshalb ist das bei Felix und mir Schritt 1 der exegetischen Arbeit. Tatsächlich, guck mal, stimmt eigentlich der Zuschnitt.
Euch ist das ja ein ganz eigenes Kapitel. Ich habe mich so ein bisschen gefragt und bei Patricks klang es jetzt auch so ein bisschen an. Also ist Exegese und Predigtschreiben, ist es starr voneinander getrennt bei dir, Michael, wenn du das machst? Also legst du dir quasi diesen Fluss an Wissen zu und dann geht's in eine Richtung zur Predigt hin? Oder passiert es schon so parallel, dass du denkst, ah, das ist jetzt aber ein super Fact, den muss ich nachher auf jeden Fall einbauen irgendwie und dann nehme ich ihn schon mal rüber. Nimm uns doch mal handwerklich rein, wie das bei dir abläuft.
Also eher das Erste, was du beschreibst. Ich bin eher jemand, der das eigentlich wie einen Trichter anschaut, der immer enger wird. Und ich fange an mit einer persönlichen Betrachtung. Ich werde jetzt nicht alle Schritte vorstellen, die sind in unserem Buch drin. Aber die Exegese ist dann tatsächlich an zweiter, dritter Stelle, wo ich anfange, sowohl historisch als auch sprachlich, also diachron und synchron, die Architektur des Textes mir genau anzuschauen, zu übersetzen, den Zusammenhang zu lesen, was ist vorher, was ist hinterher, den Vergleich zu machen mit anderen Texten in der Bibel, also wirklich klassische exegetische Arbeit. Wobei dann jeder weitere Schritt, der danach noch kommt, also die Betrachtung der Gemeinde und ihrer Situation, der kulturellen Rahmenbedingungen, nur eine andere Weise ist, mit dem Text umzugehen. Also ich sage nicht, ich mache die Exegese, dann bin ich fertig mit dem Bibeltext und komme zum Eigentlichen, sondern nur die Art und Weise, wie ich vom Bibeltext auf bestimmte Dinge schaue, ändert sich. In der Exegese eben vor allen Dingen synchron-diachron, aber dann geht's weiter. Die Gemeindesituation ist meine Frage immer, wie legt der Bibeltext meine Gemeinde aus? Wo kommt mein Bibeltext im kulturellen Umfeld vor? Aber deine Anfangsfrage, jawohl, ich bin da relativ streng, mir nicht zu erlauben, zu schnell Dinge zu überspringen, sondern diese Arbeit an der Gestalt des Textes, wie sie mir gegeben ist, sehr, sehr ernst zu nehmen. Dass ich manchmal eine Idee habe, die schreibe ich mir dann rechts und links hin und sage, das darfst du aber nicht vergessen, klar. Aber auf der Basis einer gewissen Strenge.
Michael, du hast ja sicher schon sehr viele Predigten gehört. Woran erkennst du in einer Predigt, dass sie aus Exegese heraus entstanden ist? Kann man das irgendwie spüren oder hören im Predigttext, auch wenn es nicht so offensichtlich wie jetzt in dieser Predigt von Patrick Dinge Erwähnung finden?
Ja, Manfred Seitz hat uns im Seminar immer gesagt, ich möchte gern, dass der predigende Mensch mir eine Sache am Text zeigt, die ich noch nicht gesehen habe. Und das daran erkenne ich manchmal, dass wo ich merke, oh, da hat jemand wirklich sich reingekniet und ich sehe etwas, was ich noch nicht kannte. Etwas anderes ist, und das, ich habe ja viel mit Studierenden gearbeitet, das ist richtig schmerzhaft und anstrengend, wenn nämlich der predigende Mensch tatsächlich bei diesem Text bleibt. Und nicht nach rechts und links in andere biblische Texte ausweicht, sondern ich merke, der hat sich dem ausgesetzt und ist auch dabei geblieben und ist nicht, weil es bequemer ist, mal schnell zum verlorenen Sohn oder zum reichen Jüngling rübergesprungen, sondern er bleibt bei dem, was ihm als Text aufgegeben ist. Und das Dritte, woran ich es merke, ist immer, wenn ich auch ein Bemühen merke, den biblischen Text in all seiner Sperrigkeit vom Evangelium her zu verstehen. Inwieweit ist hier von Christus die Rede, von Gesetz und Evangelium, also von der fordernden und überführenden, aber auch von der tröstenden und erneuernden Haltung und Handlung meines Herrn. Und das alles zeigt sich mir in einer Predigt als Rückbezug auf dieses biblische Wort, das mir eben an diesem Tag aufgegeben ist.
Cool, ja, Dankeschön. Das heißt, es wird sichtbar auf jeden Fall.
Es wird sichtbar. Das Gegenteil, wenn ich das nochmal sagen darf, ist, wenn die Predigt ins Allgemeine flieht. Ja, dann ist von der Liebe und vom Leben und von der Gnade Gottes die Rede, aber eigentlich wiederholen sich nur Dinge, die ich schon tausendmal auch gehört habe, aber sehr, sehr abstrakt.
Das könnte dann auch sein, wenn jemand zwar vielleicht schnell Exegese gemacht hat, aber eben nicht sauber und durchdringend, dann schaut das wahrscheinlich auch eher so aus, oder?
Dann geht der Phrasendetektor an.
Da würde ich vielleicht noch ergänzen, Michael. Das ist, finde ich, dieses Wunderbare an dem Instrument der Exegese, weil das ist so reichhaltig, dass man, wenn man handwerklich Zeit und Kraft einsetzt, dann gibt's das fast nicht, dass du nichts Neues entdeckst. Also, weil du Traditionsstränge hast, weil du ganz viele Auslegungsgemeinschaften auch hast, weil die Auslegungstradition in Südostindien zu diesem Text ganz anders ist als das, wo wir drinstecken. Also, da gibt es so viel zu bergen. dass es, wie sagen, das so reichhaltig ist und man, wenn man irgendwie ansteht und sagt, boah, schwieriger Text oder jetzt bin ich selbst unzufrieden, dann ab in die Exegese.
Da gibt es tatsächlich noch was, Patrick. Du erwähnst jetzt die anderen Auslegungsstränge, die es gibt, aber ich selber stehe ja auch immer wieder in anderen Auslegungssträngen. Das heißt, ein Text, den ich mit 35 ausgelegt habe, in meiner damaligen Situation als junger Pfarrer in Münster, hört sich für mich auch in seiner Deutung heute, wo ich hier im Ruhestand in Bamberg lebe, ganz anders an. Und ich entdecke Dinge, die ich damals nicht entdeckt habe, und andere Dinge, die ich damals entdeckt habe, treten ein Stückchen zurück. Also die Texte evozieren, provozieren immer neue Gedanken auch.
Und das ist vielleicht nochmal ergänzend. Ich finde das für die, jetzt nicht nur für die Predigtvorbereitung, sondern auch für die eigene theologische Bildung als Prediger und Predigerin, finde ich es ungemein hilfreich und ratsam, auch exegetische Vorträge und exegetische Impulse zu bekommen. Also das finde ich sehr reizvoll und finde ich super. Also nicht nur, wie sagen, Vorträge über andere Themen hören, sondern einfach fachlich exegetische am Stand der Dinge über wie ist die neueste Paulusforschung, und da gibt es ganz viele tolle Impulse bis hin zu so kleinen Devotionals, zum Beispiel von Chad Bird, der einfach jeden Tag als Alttestamentler einen exegetischen Impuls gibt, und der dauert auf Insta, weiß nicht, 1,5 Minuten, und da kriegst jeden Tag einen exegetischen Impuls aus dem Alten Testament zu irgendeinem wortgeschichtlichen oder was weiß ich was, und das ist also total inspirierend.
Es geht so ein bisschen in die Frage, die mich noch umtreibt, aber es ist eigentlich schon ein bisschen eine Vorwegnahme davon. So, manchmal hat man ja auch Bibeltexte. Ganz ehrlich, man klopft an, aber es macht keiner auf. Also man liest und liest und probiert, sich reinzufinden, und dann ist es irgendwie so ein sperriger Paulustext, der gefühlt alle Substantive, die er gefunden hat, in einen Text reinpresst, und man versucht, einen Zugang zu bekommen, aber es will einfach nicht. Habt ihr da irgendwelche Praxistipps? Bei Patrick habe ich jetzt schon ein bisschen was rausgehört. Such dir Inspiration. Irgendwas Griffiges, wenn ich gar keinen Zugang bekomme.
Also erstmal gibt es solche Texte immer wieder. Ich erinnere mich, welchen Schrecken ich bekommen habe, als ich als Vikar in der Gemeinde Weihnachten über den Kindermord zu Bethlehem predigen sollte. Und er hat gerade selber kleine Kinder zu der Zeit. Das kannst du nicht machen. Das kannst du einfach nicht machen. Und es erschloss sich mir nicht. Und tatsächlich hat es mir geholfen, mich reinzuknien, nicht gleich aufzugeben. Und ich habe meinen Weg durch diesen Text gefunden. Und das ist nicht das einzige Mal gewesen. Also ich rate schon, nicht zu schnell zu sagen, das passt jetzt nicht, ist mir zu schwierig oder ich kriege keinen Zugang, sondern sich durchaus ein bisschen dazu quälen. Jetzt ein tröstender Satz hin und hinterher. Es hat auch schon einige Male gegeben, wo ich dann nach 2-3 Stunden gemerkt habe, das geht gar nicht. Und dann die Freiheit eines Christenmenschen auch dahingehend genutzt habe, dann was anderes zu nehmen, was zu diesem Sonntag besser sich fügte.
Also mir begegnet diese Herausforderung ganz oft bei so hochkirchlichen Feiertagen, wo man ein Thema hat und dann 5 Gottesdienste hintereinander immer mit der gleichen theologischen Spur. Muss sagen, so.
Es ist Ostern, es ist Ostern, es ist Ostern.
Oder zuletzt halt bei Weihnachten, wo du am 24., den 15 Uhr, 17 Uhr, 20 Uhr, 22 Uhr, 25., 26. ist alles eine ähnliche Gemengelage an Weihnachtsbote.
Ja. Es ist Weihnachten.
Kriegt man da das eigene im Verhältnis zum anderen, weil sonst könntest du ja die gleiche Predigt 5-mal halten. Und da eine Form von auch, wie soll ich sagen, vielleicht auch Kleinteiligkeit an den Tag zu legen und nicht über die ganz großen Botschaften zu reden, sondern über einen exegetischen kleinen Gedanken, gerade wenn man so einen Vielklang hat von vielen Gottesdiensten. Oder Karfreitag gibt es auch mehrere Gottesdienste, wobei Gründonnerstag unterscheidet sich schon stark und Ostersonntag. Aber Ostersonntag und Ostermontag, da ist man wieder, das ist wieder sehr nahe.
Wobei ich die Montage liebe, Ostern, Pfingsten, Weihnachten, weil man da eine Gemeinde hat, die will wirklich nochmal eine Predigt hören. Das ist an den Hauptfesten manchmal nicht ganz so zu sehen. Und dann tatsächlich ein bisschen tiefer auch in Texte einzusteigen und nicht nur die Story zu erzählen. Das finde ich völlig legitim, am Heiligabend zu machen. Aber danach zu sagen, so, und jetzt gehen wir mal eine Schippe tiefer und gucken mal, was da alles an wunderbaren Dingen drinsteckt.
Vielen Dank, Michael und Patrick. Wir kommen schon zum Ende. Und wir sparen uns heute mal die Tagebuchrunde, haben wir uns gedacht, und legen den Fokus nochmal bewusst auf unser Thema, auf die Praxis. Ein Satz von euch beiden. Was findet ihr jetzt bei der Exegese wirklich entscheidend? Was ist ein Element, ein Tipp? Ein paar habt ihr schon gehört, aber gibt es noch eine Sache, die ihr auf jeden Fall noch loswerden wollt?
Ich würde eine Sache aufgreifen, die wir schon hatten, weil sie mir tatsächlich in meiner eigenen Praxis wichtig ist. Ich versuche wirklich, einen Bibeltext auch einfach nur persönlich zu meditieren, ohne exegetisches Handwerkszeug. Und dann ist mir die Exegese aber die Probe, ob das, was ich da mir so gedacht habe, eigentlich gedeckt ist oder nur, Bonhoeffer sagt mal, mein eigener Doppelgänger ist, den ich da in den Text reinlege. Und die Exegese als ein kritisches, aber eben ein produktiv kritisches Gegenüber, auch gegenüber meinem frommen Doppelgänger, das ist eigentlich mein Hauptmotiv.
Ich würde es ähnlich formulieren, Exegese ist geistlich verantwortetes und methodisch kontrolliertes Arbeiten. Und das methodisch Kontrollierte ist mir relativ wichtig, weil das nach einem handwerklichen Apparat läuft und man in den Diskurs kommen kann und das andere auch ermächtigt, das so zu tun. Sie dient dazu, den biblischen Text wirklich zu verstehen, statt nur den persönlichen ersten Eindruck zu bestätigen. Der Text soll zur Geltung kommen, deswegen braucht es Abstand zu den eigenen Vorannahmen, Gewohnheiten und vielleicht den zu schnellen Anwendungen, die es natürlich auch braucht, aber die zu schnellen Anwendungen, ich habe mir diese Definition aufgeschrieben, deswegen war das jetzt so platt.
Also kurz und knappe Antwort auf unsere heutige Frage, was die Exegese für die Predigt noch braucht, ist ein eindeutiges Ja.
Sehr schön, ja. Mit diesem Ja gehen wir weiter in die Woche. Wünschen euch alles Gute. Bleibt uns gewogen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Abonniert gerne unsere Kanäle und schreibt uns auch gerne eure Rückmeldung. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Ade.